Liebe Schwestern und Brüder, die Pia hat die zwei Stellen, wo heute die Brieflesung oder das Evangelium steht, Texte aus Jesaja vorgelesen. Also beide sind heute der Predigttext. Ich hoffe, ihr habt sie noch ein bisschen im Kopf. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ihr werdet euch fragen, was ich heute Morgen am zweiten Weihnachtsfeiertag mit diesen alten Texten will. In Zwickau habe ich mich vor Weihnachten mit Jesaja beschäftigt und mir ist aufgefallen, dass diese beiden Texte nicht nur auf Jesus hinweisen, sondern auch darüber hinaus bis zu uns heute Aussagekraft haben. Es geht um den Messias und um das, was die Propheten von ihm Jahrhunderte vorher von Gott gesagt bekommen haben. Und wenn man als Detektiv so das Alte Testament liest, dann wird einem deutlich, wie sehr sich diese Spur von Jesus durch die Schriften des Alten Bundes ziehen. Und man wird fündig bei Texten, die Jesus so wunderbar beschreiben, wie er tatsächlich später aufgetreten ist. Um diesen Text zu verstehen, reisen wir in einer Art Zeitkapsel einmal 2500 Jahre zurück. Über 500 Jahre bevor Jesus geboren wurde. Wir landen nicht in Israel, sondern in Babylon. Dorthin hatte man das Volk Israel weggeführt. Die Babylonier hatten Israel eingenommen und hatten das Volk als eine Art Kriegsbeute mitgenommen. Priester, Handwerker, Lehrer, Beamte, Bauern. Sie wurden einfach mitgenommen und dort in Mesopotamien, also im heutigen Irak, angesiedelt. Und dieser Text traf den Nerv der Judäer. Und zwei Dinge waren es im Besonderen, die diese Menschen zutiefst verletzt haben, die ihre Würde und ihre Identität geraubt haben. Zum einen hatten die Babylonier den Tempel zerstört, das geistliche Zentrum ihres Landes. Da, wo Gott mal gesagt hat, das ist der Schemel meiner Füße. Zwischen den Flügeln dieser Cherubim auf der Bundeslade, dort wohne ich, dort mache ich mich fest. Dort könnt ihr mich finden. Und dann kommen ein paar dahergelaufene Babylonier und machen das alles kaputt. Aber das Zweite war genauso schlimm. Die Babylonier haben nicht nur den Tempel eingenommen, sondern durch auch den König abgesetzt, einkassiert und mitgenommen nach Babylon. Und dieser König war nicht irgendwer, es war ein Nachkomme dessen, der als König für Israel Ewigkeitswert hatte. Ein Nachkomme von David. Und dieses Familienkönigtum endete mit dieser Zeit. Ein Königtum, von dem man gesagt hat, es wird für alle Zeiten herrschen. Gott selber sagt zu David, einer deiner Nachkommen wird einmal der sein, der die ganze Welt beherrschen wird. Und jetzt das, kein König, kein Tempel. Nach 500 Jahren, in denen die Söhne und Kindeskinder von David auf dem Thron saßen, ist dieser Thron weg, zerstört. Und was jetzt war, kennen die meisten. 70 Jahre wurde Jerusalem erst von babylonischen, später von persischen Statthaltern verwaltet. Die hatten keine eigene Identität mehr. So ein bisschen muss es denen gegangen sein, wie den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Vielleicht können sich einige Ältere noch daran erinnern. Als man kein eigenes Land mehr hatte. Besetztes Land. Und vielleicht haben sich auch die Menschen in der DDR so gefühlt. Ich weiß nicht, wie habt ihr die Russen empfunden? Als Besatzer? Als Herren in einem fremden Land, was eigentlich unseres ist? Das ganze Volk Israel lechzte damals förmlich nach einem eigenen König. Seine Identität wieder zu haben. Als Volk Gottes, als Volk Israel. Und das eigene Ich wurde in Israel durch Tempel und König identifiziert. Und jetzt das. Jesaja sagt das Ende dieser Tage voraus. Jesaja sagt, es kommen Freudenboten die Berge herunter aus dem Osten und sagen, diese Zeit ist vorbei. Die Weggeführten werden zurückkommen. Freudenboten von den Bergen. Die Gefangenschaft von Babylon ist vorbei. Das ist die Botschaft, die aus Jesaja heute an diesem Tag mitgibt. Menschen können zurückkehren in ihre Heimat. Und Gott, der Herr, wird wieder auf dem Tempelberg einziehen. Der Tempel wird wieder aufgebaut werden. Los, macht euch nach Hause, so steht es in einer anderen Bibelübersetzung. Los, macht euch nach Hause, wird denen gesagt, die in der Fremde sind. Und vielleicht ist es ja genau das Gefühl der Wendezeit bei einigen von euch. Endlich Freiheit, endlich wieder Selbstbestimmung. Dann die Zusage, die in diesem Text steht. Ganz wunderbar. Gott geht vor seinem Volk her, so wie es damals gemacht hat, als sie in Ägypten waren. In das Land Kanaan. Und hier ist noch was Schönes in diesem Text. Gott steht auch hinter dem Volk. Es wird sie keiner wieder einholen und zurückbringen. Gott umhüllt sein Volk auf diesem Weg. Das ist die Situation von vor 2500 Jahren. Ist euch jetzt was aufgefallen? Bei all dieser Freudenbotschaft? Tempel, ja. Rückkehr, ja. Aber was ist eigentlich mit dem König? Fehlt in dieser Prophetie. Kein Wort ist die Rede von einem König. Das muss uns auffallen. So komplett ist diese Heilsgeschichte anscheinend gar nicht. Es geht gar nicht, dass es nicht so wird wie früher. Das ist was faul. Das muss man sich fragen. Es fehlt für die vollkommene Herstellung, für das, was sich Israel als Heil vorstellte, der Typ wie David, mit Macht, der Länder erobert und mit harter Hand aber gerecht regiert hat. Oder einer so weise wie Salomo, wo die Leute aus den Ländern ringsum hingepilgert sind, um ihn kennenzulernen. Oder ein König wie Hiskia, der auch als 180.000 fremde Soldaten um Jerusalem rumstanden, geglaubt hat, dass Gott ihn rettet und sein Volk mit ihm. Jesaja, was sagst du uns zu diesem König? Wo ist er? Jesaja verschweigt uns den König nicht. Aber anscheinend wird dieser König, den Jesaja in Kapitel 52 dann übergehend in 53 verheißt, nicht in diese Vorstellung passen. Das ist der zweite Text, den die Pia gelesen hat. Das hatten die Judäer wahrscheinlich nicht erwartet. Einen solchen König, von dem Jesaja hier sagt, dass er überhaupt nicht schön und auch nicht mächtig ist. Der überhaupt nicht in das Klischee von David, Salomo und Hiskia passt. Kann man sich einen solchen König wünschen? Die Frage muss sein, was macht Gott hier? Will er nicht dieses Königreich von David aufrichten, so wie er es verheißen hatte? Ich weiß nicht, wie die Menschen damals auf diesen Text reagiert haben. Ich glaube, der Prophet selbst wird überrascht gewesen sein, was Gott hier uns zumutet. Wir wollen immer das Schöne, das Großartige. Wir wollen Leiter und Führer haben, zu denen wir aufschauen, die toll sind. Und dann malt Gott das Bild des Königs von Israel, das völlig anders ist. Und das auch nochmal ganz anders nachwirken wird. Denn es ist interessant, dass die Israeliten, die Judäer, auf den zweiten Teil dieser Verheißung, die wir gehört haben, noch zu Zeiten von Jesus, also 500 Jahre später, gewartet haben. Man hat auf den Davidssohn gewartet, der mit Macht und Herrlichkeit kommt und die blöden Römer endlich aus Jerusalem vertreibt. Man hat es überhaupt nicht im Blick. Die Judäer kehren zurück. Der Tempel wird wieder aufgebaut. Aber einen König bekommen sie nicht. Und das, was Jesaja hier verheißt, das wollten sie nicht hören. Diesen König, den er in unansehnlichen Bildern schildert, über den König, der sie nicht vordergründig von anderen Mächten, sondern von anderen Dingen befreien wird, von der wohl größten Macht der Welt, von der Sünde, also der Trennung zwischen Menschen und Gott. Das wollten die Menschen damals nicht hören und die Botschaft ist bis heute unbequem. Und ich denke auch, die wenigsten Leute hierzulande wollen diese Botschaft hören. Dass es einen Herrscher gibt, der den wirklichen Grund allen Übels angehen kann. Und der Grund allen Übels sind nicht irgendwelche politischen Ideologien oder Ideen, sondern der Grund allen Übels sind dein und mein Herz. Das, was dort schiefläuft, unser Egoismus, das, was wir immer durchsetzen wollen. Und der König, den Jesaja verheißt, der will daran, nicht ins Weiße Haus, nicht ins Bundeskanzleramt und nicht in Kreml. Der will in dein Herz. Und Jesaja sagt deutlich, wie das geht, was er dafür auf sich nimmt, um in dein und mein Herz zu kommen. Dazu müssen wir vom Kapitel 53 die Verse 1 für 1 durchgehen. Da wird es sehr gut deutlich. Zunächst die Ankündigung des Königs. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Schon von Anfang an ist klar, diese Botschaft von Jesus, die ganze Idee Gottes, seinen Sohn auf die Welt zu schicken, wird Widerspruch auslösen. Und diese Botschaft wird von den meisten Menschen nicht begriffen werden oder geglaubt werden. Wir haben der Maria geglaubt. Sogar ihr Verlobter Josef musste im Traum von Gott überzeugt werden, dass das Kind nicht vom Nachbarsjungen ist. Und bis heute glauben nicht mal 50% der Theologen in Deutschland daran, dass die Schwangerschaft Marias ein Werk des Heiligen Geistes war. Es ist interessant, dass eine einzige Frau in der gesamten Geschichte beschrieben wird, also die Geschichte mit Maria und ihrem Sohn Jesus, die ihr geglaubt hat. Und das war Elisabeth, die Mutter des Johannes. Aber ansonsten hat es keiner geglaubt. Nicht umsonst musste Maria erstmal 3 Monate sich aus dem Staub machen, aus Nazareth, weil man über sie getratscht hat. Wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wer glaubt dessen, was wir unter Advent und Weihnacht verstehen? Wie wenige Leute sind das in unserem Land? Und es geht weiter. Wem wurde der mächtige Arm des Herrn offenbart? Wer hat in dem Baby Jesus Gott gesehen? Die Weisen aus dem Morgenland machten sich erstmal auf in den Palast des Herodes, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass Gott in einer Futterkrippe, in diesem letzten Nest Bethlehem zur Welt kommt, in einem Stall. Gott liefert sich dort aus, nicht nur den widrigen Umständen, sondern auch den Menschen. Er wurde in Windeln gewickelt. Wenn man sich das mal vorstellt, wie peinlich das ist, auf welche Peinlichkeit sich Gott hier einlässt, sich in Windeln wickeln zu lassen. Und dann geht es weiter. Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross. Er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Irgendwo in der Pampa, nicht in Jerusalem, der wunderschönen Stadt, irgendwo in der Pampa, in Nazareth, wächst Jesus auf. scheinbar unsichtbar, weit weg vom Nabel der jüdischen Welt. Und der allmächtige Gott, so ist es beschrieben, ordnet sich dieser Familie des Josef unter. Er lernt sogar den Beruf seines Stiefvaters. Gott wird Handwerker, um uns Menschen nahe zu kommen. Und wie das damals schon war, sein Äußeres war weder schön noch majestätisch, er hatte nichts Gewinnendes, was uns gefallen hätte. Wie haben die Leute darauf reagiert, als er dann irgendwann gesagt hat, ich bin Gottes Sohn? Als er in Nazareth die Buchrolle des Propheten Jesaja gelesen hat und gesagt hat, Freunde, das bin ich. Seine Mitbewohner haben das gehört und was haben sie gemacht? Sie haben ihn am Kragen gepackt und ihn vor die Stadt gezerrt und wollten ihn einen Berg hinunterstürzen und steinigen. So reagieren die Menschen auf den Anspruch Gottes, in diese Welt zu kommen. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Den Frommen, den Pharisäern, war er ein Dorn im Auge, dass er sich um den Dreck der Gesellschaft kümmerte. Und für den Priesteradel in Jerusalem war er ein Gotteslästerer, der mit Peitsche die Händler aus dem Tempel getrieben hat, die dafür sorgen, dass das Geld ja ordnungsgemäß in die richtige Währung übertragen wird. Dieser Jesus passt nicht in unsere Klischees. Und wenn wir ganz ehrlich sind, so wie der ist, wenn der in unsere Gemeinde kommen würde, hätten wir unsere Schwierigkeiten mit dem. Wenn er sichtbar hier wäre und das anprangern würde, was unter uns schief läuft, so wie er es damals unter seinen Zeitgenossen getan hat, würden wir ganz schön schlucken. Seine eigene Familie wollte ihn für geisteskrank erklären lassen. Auch das steht in den Evangelien. Hätten wir in einem Zimmermann aus den Tiefen des Erzgebirgs den Sohn Gottes erkannt? Ich weiß nur, dass der Sohn Gottes öfters zu dir und zu mir spricht, dass es uns, die wir so viel über ihn wissen, dass wir Jahrzehnte gelernt haben, Bibel gelesen haben, dass es uns immer noch schwerfällt, das zu hören, was er sagt. Und jeder von uns steht in der Gefahr, dass wir uns den Jesus basteln, den wir wollen. Den König, der über uns herrschen darf, weil wir es ihm zugestehen. Aber Jesus wird und Jesus will uns immer wieder auf die Füße steigen. Er tut das nicht, damit wir Schmerzen haben, sondern dass wir loslassen. Dass wir Dinge abgeben können, die in unserem Leben nicht gut sind. Und das beschreibt Jesaja. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Der Evangelist Matthäus beschreibt Jesus in einem Satz seines Evangeliums in einer ganz wunderbaren Art. Dort sagt er, und als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn. Denn sie waren geängstigt und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. In seinem Herzen hat er das gesehen. Und dann hat er sie geheilt. Wir denken ja manchmal fast, dass wir Mitleid mit Jesus haben müssten. Auf das, was er sich da eingelassen hat. Aus der Herrlichkeit Gottes zum Stall, in den Handwerksbetrieb seines Vaters, in den Tempel, wo man ihn auslacht. Und dann steht hier, es jammerte ihn. Die Leute haben ihm zutiefst das Herz bewegt. Das ist interessanterweise dasselbe Wort, was in der Geschichte vom verlorenen Sohn vorkommt. Als der Sohn zurückkommt und der Vater ihn zum ersten Mal sieht, es jammerte ihn. Es berührt sein Herz. Jesus trägt jedes menschliche Leiden mit. Und gerade die leiden unter uns, müssen wir das immer wieder sagen. Es ist nicht alleine dein Leiden, was du trägst. Jesus trägt mit. Seine Schmerzen sind deine Schmerzen und umgekehrt, deine Not ist seine Not. Und Jesus will und wird wirklich alles mit uns teilen, wenn wir es ihm gestatten. Er ist König für die Traurigen und in Not sind, genauso wie für die Dankbaren glücklich sind. Und dann erniedrigt sich dieser Mensch Jesus noch viel weiter. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. 500 Jahre vor Jesus geboren wurde, wurde dieser Text bereits aufgeschrieben. Vom engsten Freund verraten, verhaftet, ausgepeitscht, gekreuzigt. Es erfüllt sich dann, Gründonnerstag bis Karfreitag, auf grauenhafte Weise, was Jesaja vorhergesagt hat. Und Jesus nimmt damit das Schlimmste, was in uns ist, unsere Sünde, unsere Schuld auf sich und wird damit zum Sünder. In der Bibel steht, er wurde damit für uns zur Sünde gemacht. Am Kreuz ist das personifizierte Schlechte dieser Welt. Freiwillig tut er das. Nimmt er das auf sich. Die Strafe zu unserem Frieden liegt auf ihm. Durchbohrt in Händen und Füßen und Seite. Zerschlagen mit der Geißel die Dornenkrone auf dem Kreuz. Und Jesus sagt 500 Jahre zuvor, warum Jesus das tun wird. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Durch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Das ist unser Zustand. Wir schaffen es nicht, so zu leben, wie wir das als Ebenbilder Gottes sollten. Jeder geht seinen Weg. Das ist eine interessante Beschreibung. Wir wollen selbstbestimmt sein. Wir wollen unseren Kopf durchsetzen. Das ist die große Krankheit dieser Welt, Egoismus. Die Seuche, die weltweit mehr Opfer fordert als alle Epidemien der Geschichte zusammen. Und Jesus weiß das. Er trägt das still und ohne sich darüber zu beklagen. Völlig anders als bei uns. Es ist ja so, dass die Menschen, die am lautesten nach Frieden und Toleranz schreien, häufig die intolerantesten Menschen sind, wenn es mal nicht nach ihrer Meinung geht. Ich erspare euch Beispiele. Jesus wird angesichts der Schuld, die auf ihm liegt, nicht wütend, ärgerlich, er wird still. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Jesus diskutiert das nicht weg. Er sagt auch nicht, ich bin eigentlich der Gute und ihr seid die Schlimmen. Er trägt das in Stille. Er sagt auch nicht, es gibt da ein paar, die sind noch viel schlimmer als du. Du musst dir keine Sorgen machen. Du bist nicht ganz so schlimm. Und der ist. Hör auf. Jesus ist still. Er trägt es. Und dann? Er wurde aus der Haft und dem Gericht genommen. Aber wen aus seinem Volk stimmte es nachdenklich, dass er aus dem Leben gerissen und wegen der Vergehen meines Volkes geschlagen wurde? Durch Hass und Gericht wurde er dahingerafft. Doch seine Zeitgenossen dachten darüber nicht nach. Er wurde den Lebenden entrissen und starb für die Sünden meines Volkes. Wenn wir an Passion denken, an das, was Karfreitag passiert ist, dann denken wir sehr viel an die körperlichen Schmerzen von Jesus. Zu Recht. Die müssen furchtbar gewesen sein. Aber wenn man sich überlegt, dass ein Mensch weiß, er ist Gottes Sohn und er kommt zu dem Volk, was schon 500 Jahre auf ihn wartet und die brüllen kreuzige ihn. Was das mit dem Herzen und der Seele von Jesus gemacht haben muss. Wenn er ganz Mensch ist, dann ist er uns auch in dem völlig gleich. dann weiß er auch genau, was es heißt, verletzt und abgelehnt zu werden. Wenn du dort stehst und du hörst, wie alle brüllen, dass du zum Tod verurteilt werden sollst, das ist hart. Und dennoch geht die Geschichte bei Jesus gut aus, wir wissen das. Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird ewig leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Er wird wieder zum Leben erweckt, weil er sein Opfer als Opfer für die Menschen hingab. Und es ist unser Privileg, das zu glauben. In dem Kind, in der Krippe, in dem Mann am Kreuz oder auch dem, der mit den durchbohrten Händen dasteht, der sich seinen Jüngern zeigt und sagt, ich bin wieder da, ich lebe. Er bringt Heil und Gerechtigkeit für die Menschen. Auch finde ich faszinierend, er wird viele Nachfolger haben. Ihr Lieben, ihr steht im Alten Testament. Jeder von euch steht da drin. Wir sind bereits bei Jesaja bekannt. Das finde ich faszinierend. Und du und ich, wir stehen in der Bibel. Und unsere Aufgabe ist es, das zu leben und das zu verkündigen, das in dieser Geschichte mit Jesus steht. Was Jesaja vorausgesagt hat, was sich 500 Jahre später erfüllt und was Wert für die Ewigkeit hat. Was die Weltgeschichte verändert hat, Jesus schenkt ewiges Leben. Und er ist Weg, Wahrheit und Leben. Und nur er, nicht Mohammed, nicht Buddha, Jesus trug unsere Schuld. Er hat sich diesen Status ewigen König hart erarbeitet. Mit Krippe, Kreuz und allem, was dazwischen war. Und wir? Das Zeichen des Lebens von Jesus ist das Kreuz. Und die Frage, die Jesus uns immer stellt, ist das Kreuz auch das Zeichen unseres Lebens? Tragen wir es im Herzen, nicht nur am Hals? Jesus mutet uns zu, dass seine Herrschaft auf dieser Erde an das Kreuz gebunden ist. Und er verheißt uns nicht fortwährendes Glück und dass alles toll ist und dass es uns gut geht. Er verheißt uns das Kreuz. Wer mir nachfolgen wird, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, sagt Jesus. Wir haben nicht die Verheißung, dass wir ums Kreuz herumkommen. Aber wir haben die Zusage von Jesus und auch das sagt er. Aber meine Last ist leicht, die ich dir aufbürde. Das kannst du tragen. Das wird dich immer an mich erinnern. Das wird dir immer wieder deutlich machen, dass du alleine nichts tun kannst. Du brauchst mich. Das ist die eine Seite. Die andere, wenn sich Jesus nicht zu schade war, diesen Weg zu gehen, dürfen wir uns auch nicht zu schade sein, auch seinen Weg zu gehen. Und das heißt manchmal auch Nachteile einstecken, das heißt manchmal ausgelacht werden. Das kann ganz viel heißen. Wir dürfen das leben. Wir dürfen vom Kreuz her leben und wissen, dass in aller Schwere, die in dieser Botschaft vom Kreuz steckt, die Freiheit des ewigen Lebens auch mit drin steckt. Jetzt schon. Jesus sagt, ich richte mein Reich jetzt schon auf. Jetzt schon ist Jesus König. Und das Königreich beginnt in unseren Herzen, in jedem von uns. Und wird sich zeigen, auch in diese Welt hinein, wenn wir dieses Herz öffnen. Wenn wir den Menschen, mit denen wir zusammen leben, Anteil geben an diesem Herzen. Und wenn wir uns mit unserem Leben Jesus unterordnen. Das klingt hart, aber das meint nichts anderes, als dass der große Herr, der alles für uns getan hat, über unserem Leben im ganz positiven Sinne bestimmen darf und es zur Veränderung führen wird. Amen.